Also, dass irgendjemand sagt, ich zahle 50% Steuern, wenn man das hört, dann weiß man schon, derjenige weiß nicht, wovon er redet. Wenn ich in Elternzeit gehe und Elterngeld bekomme oder wenn ich länger krank werde oder wenn ich arbeitslos werde, das sind alles Situationen, in denen ich dann auf einmal eine Steuererklärung abgeben muss. Immer mehr Leute beschäftigen sich mit finanzieller Bildung. Da gehört das dazu. Steuern sind ein Teil von Finanzen und von finanzieller Eigenverantwortung.
Dieser Podcast wird unterstützt von unserem Partner Comdirect.
Hallo liebe Finanzheldinnen, Community und willkommen zur neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Alicia und ich werde heute mit Sarah Klinkhammer über Steuern oder genauer gesagt die Einkommensteuer sprechen. Sarah ist Geschäftsführerin bei Wir lieben Steuern und Steuerassistentin bei Dickhöfer und Partner. Mit ihrer Kollegin Helen Dickhöfer haben wir auch schon mal hier im Podcast eine Podcast-Folge gemacht zu den wichtigsten Grundlagen in Sachen Steuererklärung und auch Versteuerung bei Wertpapieren. Und heute wollen wir aber die Einkommensteuer mal besser verstehen, erfahren, wie sich die Steuerlast verändert mit beispielsweise einem höheren Gehalt, mit Kindern oder bei Eheschließung. Und vielleicht bekommen wir von Sarah auch noch den ein oder anderen Tipp, worauf wir bei der nächsten Steuererklärung achten sollten. Also, ich freue mich auf unsere neue Wissensfolge. Herzlich willkommen, liebe Sarah.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin und ich bin gespannt, ob die Leute viel lernen. Ich hoffe es.
Ja, mit der Expertin hier an der Hand ja auf jeden Fall und mit jemand, der Steuern liebt, zumindest entnehme ich das ja eurem Namen, ist das, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Grundlage. Daher direkt mal die Einstiegsfrage, was ist die Einkommensteuer, was kann man sich darunter vorstellen?
Also eigentlich sagt der Name Einkommensteuer schon relativ gut, was das ist. Es ist eine Steuer auf das Einkommen von natürlichen Personen. Also es gibt auch sogenannte juristische Personen, also GmbHs und so weiter. Die haben dann eine eigene Steuer, die Körperschaftssteuer. Aber die Einkommensteuer ist quasi auf das Einkommen einer Person. Jetzt natürlich die Frage, was ist Einkommen? Das könnte man jetzt sehr genau definieren. Ich glaube, da gehen wir gleich vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf ein. Aber ganz so wichtig ist das eigentlich nicht. So ein ungefähres Gefühl dafür, was Einkommen ist, haben ja eigentlich die meisten. Also es ist quasi das Geld, was nach Abzug der Kosten, die ich habe, um dieses Geld zu verdienen, bei mir verbleibt, ganz vereinfacht gesagt. Und man hat eben aber auch andere Steuern, die auf Transaktionen anfallen, wie zum Beispiel die Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer. Also das sind Vorfälle, die besteuert werden. Die Einkommensteuer guckt sich aber das Einkommen einer Person an.
Dann dieses Einkommen, wie kann sich das zusammensetzen und warum muss ich das dann auch nochmal versteuern, wenn ich es ja irgendwie auch schon verdient habe?
Also wie ja gerade schon angedeutet, im Kern ist das alles, was ich verdiene. Also jetzt nicht nur Gehalt, sondern zum Beispiel auch, wenn ich eine Miete einnehme, das gehört dann auch dazu. Abzüglich der Kosten, die ich dafür habe, dass ich das verdienen kann. Also wenn ich zu meinem Job fahren muss, damit ich mein Gehalt verdienen kann, dann kann ich diese Kosten dafür absetzen und dann mindert das mein Einkommen. Das muss ich dann also nicht mit versteuern. Aber zusätzlich zu diesen direkten Kosten für meinen Job oder meine Immobilie, die ich vermiete zum Beispiel, kommen dann auch noch so Dinge wie Versicherungsbeiträge zur Rentenversicherung, Krankenversicherung, Sonderausgaben gibt's, außergewöhnliche Belastungen gibt es, es gibt Freibeträge, die noch abgezogen werden, Handwerkerkosten kann man abziehen. Also es gibt verschiedene Dinge, die noch abgezogen werden, um dann zu meinem sogenannten zu versteuernden Einkommen zu kommen. Und diese Dinge kann man entweder abziehen, weil man irgendwie besonders belastet ist und deswegen besonders entlastet werden muss. Also zum Beispiel bei Alleinerziehenden. Oder weil der Staat irgendwas incentiviert. Also zum Beispiel bei Spenden, die kann ich abziehen. Das ist gewünscht, dass man spendet. Oder weil das wichtig ist für eine Besteuerungssystematik, wie zum Beispiel bei den Rentenversicherungsbeiträgen. Also es gibt verschiedene Gründe, warum Dinge von meinen anfänglichen Einkünften, das ist quasi das, womit ich anfange, noch abziehe, um dann zu meinem zu versteuernden Einkommen zu kommen.
Und jetzt mal angenommen, ich habe keine Immobilie oder andere Einkünfte, sondern nur mein Lohn, mein Gehalt, was ja auch schon netto auf meinem Konto ankommt. Was ist da dann nochmal der Unterschied von dem zu versteuernden Einkommen?
Also fangen wir vielleicht erstmal mit dem Bruttogehalt an. Das ist meine Basis, also das Geld, was ich verdiene, was in meinem Arbeitsvertrag steht. Das Nettogehalt ist, wie du gerade ja schon richtig gesagt hast, das, was bei mir monatlich nach Abzug von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen ankommt. Aber bei diesen monatlichen Abzügen werden sozusagen nur laufende Standardsachen berücksichtigt. Also zum Beispiel, wenn ich Kinder habe, wird das da schon mal berücksichtigt. Oder auch der sogenannte Arbeitnehmerpauschbetrag. Also jeder Arbeitnehmer bekommt einen gewissen Betrag im Jahr einfach an Kosten angedichtet sozusagen, damit man nicht jeden Kleinkram in der Steuererklärung eintragen muss. Und auch der wird da schon berücksichtigt. Das zu versteuernde Einkommen ist aber quasi das finale Ergebnis, auf das dann die finalen Steuern berechnet werden. Und da sind dann eben auch meine ganz konkreten Kosten berücksichtigt, die in dem jeweiligen Jahr angefallen sind. Also es ist quasi das Netto, was bei mir ankommt, ist schon mal so eine Vorabberechnung. Und das, was dann am Ende rauskommt, das zu versteuernde Einkommen, ist das Finale. Und da werden dann auch final die Steuern drauf berechnet. Und du hast ja gerade schon gesagt, es kommt ja schon nur netto bei mir an und ich habe ja schon was versteuert. Man kennt auch den Begriff Lohnsteuer. Und ich glaube, viele wissen nicht, dass Lohnsteuer was anderes oder eigentlich nicht wirklich was anderes ist als die Einkommensteuer. Auf das zu versteuernde Einkommen, also das finale Ergebnis, wird die Einkommensteuer berechnet. Und die Lohnsteuer ist im Prinzip nur eine Sonderform der Einkommensteuer und eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer. Also monatlich wird schon Steuer einbehalten, aber dann, wenn ich meine Steuererklärung mache und das zu versteuernde Einkommen berechnet wird und die Einkommensteuer berechnet wird, wird mir diese Lohnsteuer wieder angerechnet. Also ich muss dann nicht nochmal versteuern, sondern da wird die Finanzsteuer berechnet und dann wird geguckt, was habe ich monatlich über das Jahr immer schon vorausgezahlt in Form der Lohnsteuer und dann muss ich nur noch etwas nachzahlen. Oder ich bekomme eine Erstattung, weil ich zu viel gezahlt habe.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass man nicht in seinem Kopf hat, okay, ich muss alles doppelt und dreifach versteuern, sondern es wird am Ende ja auch mit angerechnet und es ist dann eben nicht doppelt angefallen. Jetzt vielleicht nochmal zu den verschiedenen Einkommensarten, die sich dann für mein zu versteuerndes Einkommen zusammenrechnen. Du hast die Mieteinnahmen erwähnt. Welche weiteren Quellen gibt es denn dann noch, wie beispielsweise Nebenjobs?
Ja, also grundsätzlich, das vielleicht noch ein Fun Fact, wenn man das Fun nennen kann. Es gibt 7 verschiedene Einkunftsarten in Deutschland. Also ich habe einmal das Gehalt, das sind Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Dann habe ich Mieteinnahmen zum Beispiel, also Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nennt man das. Dann gibt es noch Landwirte, Selbstständige, Gewerbetreibende, Kapitalvermögen, also alles, was ich an der Börse und bei der Bank mache. Und dann gibt es noch sonstige Einkünfte, sagt jetzt nicht so besonders viel aus, aber im Prinzip kann sehr, sehr viel Teil der Einkünfte sein und damit auch Teil des Einkommens sein. Nebenjobs sind ein bisschen besonders. In der Regel, wenn ich einen Nebenjob annehme oder das, was die meisten unter Nebenjob verstehen, ist der klassische Minijob, also aktuell 556 Euro im Monat. Und die fließen tatsächlich, also im Normalfall zumindest, nicht in mein Einkommen ein. Das liegt daran, dass es ein besonderes Besteuerungssystem dafür gibt, also diese Minijob-Regelung. Und da ist es so, dass nicht ich als Arbeitnehmer das versteuere, sondern der Arbeitgeber mit einer pauschalen Steuer. Also der zahlt pauschal 2% Steuer auf mein Gehalt für mich. Der übernimmt das. Deswegen kommt bei mir dann auch netto genau das Gleiche an, was ich brutto verdiene, zumindest wenn ich mich von der zusätzlichen Rentenversicherungspflicht von den zusätzlichen Rentenversicherungsbeiträgen befreien lasse. Das ist genau der Grund, warum ich im Minijob brutto gleich netto habe. Ich zahle keine Steuer und dementsprechend fließt das dann auch nicht in mein Einkommen ein. Und dementsprechend hat ein Minijob, der so versteuert wird, auch gar nichts in meiner Steuererklärung zu suchen. Der taucht da einfach gar nicht auf. Es gibt aber auch Fälle, wenn ich einen Minijob habe, der mehr als 556 Euro im Monat hat oder ich habe 2 davon, was auch immer. Also sobald ich einen Minijob habe, der nicht mit der Minijob-Regelung behandelt, versteuert wird, dann lande ich in der Steuerklasse 6. Wenn ich also einen Nebenjob habe, der mit Steuerklasse 6 versteuert wird, dann ist es Teil meines Einkommens. Dann landet das auch in meiner Einkommensteuererklärung. Aber das ist eigentlich nicht das, was die meisten Leute unter dem Nebenjob verstehen.
Werbung. Self-Care bedeutet für uns mehr als Yoga und gesunde Ernährung, sondern auch für deine finanzielle Zukunft zu sorgen. Darum gibt es News in der Finanzheldinnenwelt. Unsere Finanzheldinnen-App ist da. Hast du dich schon mal gefragt, ob du heute bereits ausreichend für deinen Ruhestand vorsorgst? Mit unserer App findest du in wenigen Minuten heraus, wie groß deine Rentenlücke ist und erhältst passende Tools, um sie zu schließen. Also los geht's! Den Link findest du in den Shownotes. Werbung Ende.
Super, danke für den Überblick an der Stelle. Und jetzt, glaube ich, haben auch vielleicht die ein oder anderen schon gemerkt, wenn sich das Gehalt verändert und man vielleicht auch mehr verdient als vorher, dann steigt auch die Steuerlast. Was steckt da für ein Prinzip dahinter? Warum ist das so?
Ja, also das Warum ist jetzt ein bisschen die Frage, wie, warum ist die Banane krumm? Es ist so, weil es so ist. Das ist einfach das deutsche Besteuerungssystem. Das ist ein bisschen eine unbefriedigende Antwort, aber der Sinn hinter dem Ganzen ist im Prinzip, also wir haben einen progressiven Einkommensteuertarif. Das bedeutet nichts anderes als, der Steuersatz steigt mit steigendem Einkommen. Und der Hintergrund ist so ein bisschen, dass man sagt, jemand, der mehr Geld verdient, kann auch mehr belastet werden als jemand, der wenig Geld verdient. Das ist so der Grundgedanke dahinter. Und auf diesem Grundgedanken fußt dieses ganze System. Das heißt, wenn ich mehr verdiene, nicht nur Gehalt, sondern auch wenn ich dann noch zusätzliche Nebeneinkünfte habe, dann steigt mein Steuersatz und damit muss ich dann relativ gesehen und natürlich auch absolut gesehen mehr Steuern zahlen als vorher. Aber warum dieses System so eingeführt wurde, das ist so ein bisschen diese, warum ist die Banane krumm Frage, einfach weil man das so entschieden hat, dass das gerecht ist.
Vielleicht können wir da eine kleine Beispielrechnung machen. So angenommen, ich habe ein zu versteuerndes Einkommen von 3.000 Euro und dann irgendwann mal von 6.000 Euro. Wie ist da die Steuerlast bei den beiden Einkommens?
Das sind eigentlich zwei sehr praktische Beträge, um noch eine Besonderheit dieses Steuersystems zu zeigen. Denn in den beiden Fällen, wenn wir von 3.000 und 6.000 Euro zu versteuerndem Einkommen reden, dann wäre bei beiden die Steuerlast null. Weil das zu versteuernde Einkommen ist eine Jahresgröße. Also die betrachtet man immer aufs Jahr gesehen. Und man spricht nicht von monatlichem zu versteuernden Einkommen. Und weil wir noch den sogenannten Grundfreibetrag haben, können wir gleich auch nochmal genauer drüber sprechen, aber haben viele bestimmt auch schon mal von gehört, wäre in beiden Fällen bei 3.000 und 6.000 Euro zu versteuernem Einkommen der Steuersatz null und damit auch die Steuer null. Aber ich denke, du wolltest eher auf 3.000, 6.000 Euro im Monat hinaus. Und da ist es so, bei 36.000 Euro kommt eine Einkommensteuer von 6.071 Euro raus. Das ist eine Durchschnittsbelastung von knapp 17%. Und dann gibt es noch einen Grenzsteuersatz, das klären wir gleich nochmal, was genau das ist, von circa 30%. Bei 6.000 Euro pro Monat komme ich auf 72.000 Euro pro Jahr und da komme ich dann auf 19.328 Euro Einkommensteuer. Da bin ich dann bei einem Durchschnittssteuersatz von knapp 27%, also man sieht schon ungefähr 10 Prozentpunkte mehr als vorher. Und ein Grenzsteuersatz von 42%. Das dürfte vielleicht auch dem einen oder anderen schon mal was sagen. Das ist der sogenannte Spitzensteuersatz. Aber wie gesagt, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an, was es damit auf sich hat. Im Wesentlichen ist eigentlich nur wichtig, man sieht ungefähr 10 Prozentpunkte ist die Steuerlast gestiegen im Durchschnitt bei einer Verdopplung des zu versteuernden Einkommens.
Jetzt gibt es verschiedene Faktoren, die sich ja dann auch noch darauf auswirken. Also nicht nur das Gehalt, sondern beispielsweise auch, ob ich Kinder habe oder nicht. Können wir da mit der Rechnung vielleicht gerade noch mal weitermachen? Wie wirken sich Kinder auf mein zu versteuerndes Einkommen aus?
Ja, also ganz pauschal kann man das nicht so gut sagen, weil es da zwei Systeme gibt. Also es gibt einmal das Kindergeld, das werden die allermeisten kennen. Das ist das, was ich monatlich von der Familienkasse gezahlt bekomme, wenn ich ein Kind habe, was zumindest auch steuerlich noch als Kind gilt. Und es gibt den Kinderfreibetrag. Das sind zwei Systeme, die aber ineinander greifen. Also wenn ich meine jährliche Steuererklärung mache, wird quasi dann geguckt, wenn ich den Kinderfreibetrag von meinem Einkommen abziehe, ist das für mich günstiger, also die Steuerersparnis, höher als das Kindergeld, was ich über das Jahr hinweg insgesamt für das Kind erhalten habe. Wenn ja, dann wird der Kinderfreibetrag angewandt und ich bekomme die Differenz noch ausgezahlt. Wenn nein, bleibt alles, wie es ist. Also dann wird der Kinderfreibetrag nicht angerechnet und es bleibt beim Kindergeld. Und dann wirkt sich das auch nicht auf mein zu versteuerndes Einkommen aus, aber ich habe ja das Kindergeld bekommen. Also es kommt ein bisschen auf die Situation an, ob sich das überhaupt auswirkt. Wenn es sich auswirkt, dann so, dass das quasi von meinem Einkommen noch abgezogen wird. Das heißt, ich habe eine kleinere Berechnungsbasis für meine Einkommensteuer.
Also ist es eigentlich aus Steuersicht gesehen was Gutes, Kinder zu bekommen.
Genau.
Alles klar. Jetzt bei Eltern, die ein gleiches Einkommen haben und entweder verheiratet sind oder eben nicht. Was gibt es da für Unterschiede? Also was macht der Familienstand dann auch noch mit der Steuerlast?
Ja, also das ist auch ein ganz großer Mythos im Bereich Steuern oder eigentlich eher sogar zwei Mythen. Einmal, dass man Steuern spart dadurch, dass man heiratet. Das ist der erste Mythos. Und der zweite ist, dass die Steuerklasse etwas damit zu tun hat. Erstmal der erste Mythos, wenn ich zwei Leute habe, die wirklich exakt gleich viel verdienen und auch die gleichen Kosten haben, also exakt selbe Situation, ist es egal, ob die verheiratet sind oder nicht für die Steuern. Die Steuerlast ist dann die gleiche. Warum es sich aber eben doch häufiger lohnen kann, zu heiraten, auch aus steuerlicher Sicht, ist, weil das ja nicht der Fall ist. Also niemand verdient exakt gleich viel. Es gibt natürlich immer häufiger Situationen, wo es ungefähr gleich ist und da ist der Steuervorteil dann auch nicht mehr so groß. Aber je weiter das die Einkünfte der beiden Partner auseinander liegen, desto größer wird der Vorteil dadurch, dass man heiratet. Das hat einerseits damit zu tun, dass man als Paar quasi die Freibeträge der beiden einzelnen Personen zusammen nutzt und auch mit dem progressiven Steuertarif. Wenn ich als jemand, der viel verdient, jemanden heirate, der wenig verdient, zieht das ja das Einkommen im Mittel runter und damit senkt das dann auch den Steuersatz. Und da kommt dann dieser Steuervorteil her. Und deswegen war es früher zum Beispiel auch ganz klar so, dass sich das sehr, 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 sehr oft gelohnt hat, aus steuerlichen Gründen zu heiraten, weil es einfach oft so war, dass klassischerweise oft die Frau sehr viel weniger verdient hat als der Mann. Und dann hat man natürlich einen großen Steuervorteil. Aber das wird, je näher man sich kommt mit dem Einkommen, immer kleiner. Was du aber ja gerade auch noch angesprochen hattest, oder ich angesprochen hatte, die Steuerklassen, das ist ja der zweite große Mythos. Da ist es so, die Leute denken, ich muss mir Gedanken darüber machen, was ist die richtige Steuerklassenkombination für uns. Und das könnte egaler nicht sein. Also die Steuerklassen sind nur dafür da, zu steuern, wie viel monatlich schon einbehalten wird. Bei der Lohnsteuer. Bei der Einkommensteuer, also der finalen Steuer am Ende, machen die keinen Unterschied. Ob ich 3,5 oder 4,4 habe, macht für die finale Steuer, wenn ich meine Steuererklärung abgegeben habe, keinen Unterschied. Die Steuerlast ist exakt die gleiche. Aber wenn ich 3,5 habe, zahle ich typischerweise unterjährig weniger Lohnsteuer vor. Deswegen habe ich häufiger Nachzahlungen. Wenn ich 4,4 habe, zahle ich unterjährig typischerweise mehr voraus und habe dadurch häufiger Erstattungen. Aber sobald ich die Steuererklärung abgegeben habe, habe ich exakt gleich viel Steuern gezahlt, egal welche Steuerklasse. Es gibt nur eine Ausnahme, wofür die Steuerklasse einen Unterschied macht. Und das ist für die Berechnung von Entgeltersatzleistungen wie Elterngeld. Also das Elterngeld wird ja berechnet auf Basis des sogenannten Elterngeldnettos. Und für dieses Elterngeldnetto sind die sogenannten Steuerabzugsmerkmale wichtig, wozu die Steuerklasse gehört. Das heißt, wenn ich ein bisschen steuern will, wie viel Elterngeld man nachher rausbekommt, dann kann ich dafür die Steuerklassen nutzen. Aber dann müssen die andersrum vergeben werden, als sie typischerweise vergeben werden. Nämlich dann muss derjenige, der in Elternzeit gehen will, Steuerklasse 3 bekommen, damit der möglichst wenig Abzüge hat, damit das Netto möglichst hoch ist, damit dann auch das Elterngeld höher wird. Also das ist die einzige Ausnahme, wo die Steuerklassen einen Unterschied machen. Aber eben für die Steuer an sich ist es total egal.
Super, dann haben wir jetzt hier schon mal direkt zwei Mythen aus dem Weg geräumt und einiges gelernt. Und ich glaube, ja, das ist immer noch viel in den Köpfen verankert, was, wo, wie der Steuerklassenwechsel und mit Kind, ohne Kind heiraten, ja, nein. Also da lohnt es sich, wenn man A, unsere Folge hört und B, dann vielleicht nochmal ganz genau guckt, an welcher Stelle denn wie was eingespart werden kann. Bei der Beispielrechnung hattest du den Grenzsteuersatz und den Spitzensteuersatz angesprochen. Was gibt es da für verschiedene Zonen, Grenzsätze? Was müssen wir da wissen?
Ja, also bei der Steuer ist, wie gesagt, einmal der Grundfreibetrag ganz wichtig, den ich gerade eben schon angesprochen habe. Der liegt aktuell bei 12.096 Euro im Jahr. Der wird aber eigentlich jedes Jahr angepasst. Also der steigt jedes Jahr, weil Inflation und so. Das heißt, bis zu diesem Betrag muss ich gar keine Einkommensteuer zahlen. Ab diesem Betrag fängt es dann an, dass ich Einkommensteuer auf mein Einkommen zahle. Und der Einstiegssteuersatz sind 14%. Also ab dem 12.097. Euro fange ich dann an mit 14% Steuersatz. Aber diese 14% gibt es dann nicht auf jeden Euro, sondern mit jedem Euro, den ich dazu verdiene, steigt dieser Satz an. Wenn das so ist, dann ist ja ganz logisch, dass ich nicht im Durchschnitt den gleichen Steuersatz zahlen kann, wie ich auf meinen letzten Euro zahle. Also wenn ich mit jedem Euro einen etwas höheren Steuersatz habe, dann zahle ich auf den letzten Euro ja sehr viel Steuern, in Anführungszeichen. Aber auf die ganzen Euros davor habe ich ja weniger gezahlt. Und vor allem auf die ersten 12.096 Euro habe ich ja 0% Steuern gezahlt. Und dadurch entsteht dieses etwas verwirrende Konstrukt mit dem Grenzsteuersatz und dem Durchschnittssteuersatz. Also der Durchschnittssteuersatz ist, wenn ich einfach die gesamten Steuern, die ich in einem Jahr zahlen muss, also wie vorhin in unserem Beispiel die knapp 6.000 Euro, wenn ich 36.000 Euro zu versteuerndes Einkommen habe, nehme und die durch mein zu versteuerndes Einkommen teile. Ganz einfach. Da kamen dann die knapp 17% raus. Das ist der Durchschnittssteuersatz. Das verstehen auch die meisten. Der Grenzsteuersatz ist ein bisschen schwerer zu verstehen, weil man sich eben nicht so gut vorstellen kann, dieses System, ich zahle auf jeden Euro einen unterschiedlichen Steuersatz. Aber quasi, es ist auch nicht ganz so kleinschrittig natürlich, aber das ist das Einfachste, wie man es verstehen kann. Ich muss mir vorstellen, jeder Euro, den ich zusätzlich verdiene, bekommt einen eigenen Steuersatz. Und dieser Steuersatz auf diesen einen Euro, den ich dazu verdiene, das ist der Grenzsteuersatz. Und da gibt es dann noch zwei Grenzen, nämlich einmal den Spitzensteuersatz, 42%. Das ist also ein Grenzsteuersatz. Das fängt an bei 68.480 Euro aktuell. Das steigt auch immer wieder. Manchmal wird es auch abgesenkt, aber also das ist auch kein feststehender Betrag, der für immer gleich ist. Und dann gibt es noch in manchen Fällen, nicht so vielen Fällen, den Reichensteuersatz von 45%. Der fängt erst an bei einem zu versteuernden Einkommen von 277.826 Euro im Jahr. Also das betrifft nicht ganz so viele. Aber genau, also das sind quasi so eigentlich die wichtigsten Grenzen. Grundfreibetrag, dann fange ich an mit 14% Steuersatz und dann geht's hoch bis auf Grenzsteuersatz 42% beziehungsweise dann irgendwann noch 45%.
Aber mehr als 45% gibt's dann nicht mehr?
Nein.
Alles klar. Eingangs hattest du die verschiedenen Belastungssituationen auch schon ein bisschen angesprochen und Alleinerziehende erwähnt. Was können wir da vielleicht noch mitnehmen für unsere Community? Wie kann da ja entlastet werden? Weil die haben ja eigentlich die größte Last.
Genau, also für Alleinerziehende gibt es einen ganz eigenen Freibetrag. Der liegt aktuell bei 4.260 Euro pro Jahr, wenn ich alleinerziehend bin. Dafür ist jetzt erstmal egal, habe ich ein, zwei, drei Kinder. Ab dem ersten Kind gibt es diese 4.260 Euro pro Jahr, wenn ich alleinerziehend bin. Für jedes weitere Kind gibt es dann nochmal 240 Euro pro Jahr dazu. Das ist jetzt nicht ganz so viel, aber quasi dieser große Betrag für alleine die Situation, ich bin alleinerziehend, der ist im Wesentlichen die Entlastung. Dafür ist aber wichtig, ich muss im steuerlichen Sinne als alleinerziehend gelten. Also das bedeutet, es darf keine andere erwachsene Person in meinem Haushalt leben, also kein neuer Partner und auch kein schon erwachsenes Kind, was steuerlich nicht mehr als Kind gilt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das vielen nicht klar ist, dass das eben auch finanziell Konsequenzen hat, wenn dann ein neuer Partner mit einzieht oder wenn die Kinder dann halt irgendwann älter sind, das erwachsene Kind noch mit da wohnen bleibt. Also das verhindert dann quasi diesen Freibetrag. Und der wird dann einfach vom Einkommen abgezogen, Also genau wie der Kinderfreibetrag ist im Prinzip die gleiche Funktionsweise, nur dass da halt nicht noch irgendwas gegengerechnet wird wie das Kindergeld, sondern wird einfach abgezogen, senkt damit mein zu versteuerndes Einkommen, damit meine Steuerbasis, damit meine Steuerbelastung.
Und dieser Freibetrag ist auch unabhängig von der Summe meines zu versteuernden Einkommens?
Ja.
Alles klar. Dann sind wir schon eigentlich beim letzten Part der Einkommensteuererklärung. Vielleicht da noch mal kurz abgegrenzt. Ist das eine eigene Steuererklärung oder ist das die Steuererklärung, von der alle sprechen?
Es ist in der Regel die Steuererklärung, von der alle sprechen, aber es ist auch eine eigene Steuererklärung. Also es gibt ganz viele verschiedene Steuererklärungen. Für jede Steuerart gibt es auch eine Steuererklärung. Also ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, es gibt auch die Körperschaftssteuer, es gibt auch eine Körperschaftssteuererklärung. Es gibt die Umsatzsteuer, es gibt auch eine Umsatzsteuererklärung. Also jede Steuerart hat ihre eigene Erklärung. Aber wenn man von der Steuererklärung spricht, als, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher, dann meint man eigentlich in der Regel die Einkommensteuererklärung.
Jetzt habe ich aus unserem Gespräch eigentlich schon gelernt, dass es sich immer lohnt, auch eine zu machen. Oder gibt es da irgendwie eine Grenze, einen Betrag, ab wann du sagst, na, wenn das dein zu versteuerndes Einkommen ist, dann solltest du auf jeden Fall eine machen?
Also das ist wahrscheinlich auch ein bisschen persönliche Meinung. Es gibt natürlich auch Fälle, wenn ich die abgebe, kommt nichts raus oder kommen 30 Euro raus. Kann passieren. Ich persönlich oder auch wir, also mit Wir leben Steuern, propagieren das immer, dass es sich auch in den Fällen trotzdem lohnt, eine Steuererklärung abzugeben. Warum? Wenn ich das nicht mache und ich komme irgendwann in die Situation, dass ich eine Steuererklärung zwingend abgeben muss, stehe ich da und habe Angst und alles schwierig und habe ich noch nie gemacht und ne. Das verhindert man dadurch, indem man es einfach macht. Und ich muss nicht darüber nachdenken, lohnt es sich in diesem Jahr für mich, eine Steuererklärung abzugeben oder nicht, wenn ich es einfach immer mache. Viele Leute wissen halt einfach nicht, welche Auswirkungen hat denn Situation A oder Kosten B, was kommt da raus? Und es gibt so viele Leute, die denken, ach ja, lohnt sich ja eh nicht und damit wirklich Geld verschenken. Und deshalb, wenn man es einfach jedes Jahr macht, dann kann man nicht Geld verlieren, was man sonst verlieren könnte. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwas Schlimmes dadurch passiert, dass ich die Steuererklärung abgebe. Also es ist im Prinzip einfach nur, es kann schlechter laufen, wenn ich sie nicht abgebe. Und das ist eigentlich das alles, was es dazu zu sagen gibt, in Anführungszeichen. Und dass ich eine Steuererklärung abgeben muss, das passiert auch häufiger, als man meint. Also viele Leute, denen ist das auch gar nicht klar. Spätestens, wenn ich irgendwann in Rente gehe, werde ich eine Steuererklärung abgeben müssen. Denn, also zumindest viele Rentner müssen eine Steuererklärung abgeben. Sobald ich mit meinen Renteneinkünften über den Grundfreibetrag komme, muss ich eine Einkommensteuererklärung jedes Jahr machen. Wenn ich in Elternzeit gehe und Elterngeld bekomme oder wenn ich länger krank werde oder wenn ich arbeitslos werde, das sind alles Situationen, in denen ich dann auf einmal eine Steuererklärung abgeben muss. Und wenn ich einfach in der Routine bin, es jedes Jahr mache, dann schockt mich das dann nicht und vielleicht nehme ich auch noch ein bisschen Geld mit.
Woher weiß ich denn, ob ich eine machen muss? Sagt mir das jemand?
Nicht so richtig. Also da ist so ein bisschen Eigenverantwortung und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht das Thema. Grundsätzlich, wenn ich jetzt nur angestellt bin, ich habe keine anderen Einkünfte oder vielleicht noch bei einem inländischen Broker oder irgendwo bei einer inländischen Bank auf dem Tagesgeld habe ich noch ein bisschen Geld liegen, dann muss ich grundsätzlich in der Regel eigentlich keine Einkommensteuererklärung abgeben. Aber wie gesagt, wenn ich Entgeltersatzleistung beziehe, also Elterngeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, war jetzt bei Corona ein Riesenthema, all das sind Situationen, in denen ich dann eine Einkommensteuererklärung abgeben muss, wenn ich da mehr als 410 Euro im Jahr bekommen habe. Das geht halt sehr schnell. Wenn ich mit meinem Partner Steuerklasse 3,5 habe oder 4,4 mit Faktor, das gibt's auch noch, dann muss ich auch eine Einkommensteuererklärung abgeben. Es sei denn, derjenige, der 5 hat, arbeitet gar nicht. Das ist noch so eine kleine Besonderheit. Aber man sieht schon, auch bei Angestellten kann das schon mal häufiger vorkommen, dass man eine Steuererklärung abgeben muss. Aber was man sich auf jeden Fall merken kann, wenn ich irgendwelches Geld verdiene, wo niemand dazwischen ist, der schon Steuern auf dieses Geld einbehält, dann kann ich sicher sein, dass ich eine Einkommensteuererklärung abgeben muss. Also wenn ich bei einem ausländischen Broker bin, der keine Steuern einbehält, muss ich eine Steuererklärung abgeben. Wenn ich mich selbstständig mache, Und da ist es total egal, wie viel ich mit meiner Selbstständigkeit verdiene. Selbst wenn ich da nur 100 Euro mit verdient habe in dem Jahr, muss ich eine Steuererklärung machen. Also das ist quasi was, was ich mir merken kann. Wenn niemand dazwischen geschaltet ist, wie ein Arbeitgeber oder eine Bank, wo schon Steuern einbehalten werden, dann kann ich mir sicher sein, muss ich einen machen.
Also das Learning ist eigentlich, lieber einer machen, dann verliert man auch so ein bisschen die Angst oder den Respekt davor oder die Scheu, das gar nicht zu machen. Daher Learning by Doing. Und vielleicht auch noch dein kleiner Tipp zwischendurch, lieber alleine machen oder mit einem Steuerbüro oder vielleicht auch mit einer Software-App. Mittlerweile gibt's ja sehr viel Unterstützung, oder?
Ja, da die beliebteste Steuerleuten Antwort, es kommt drauf an. Es ist total individuell. Also man kann das Ganze mit, also egal welche Situation man hat, theoretisch kann man alles alleine machen bei Elster. Das ist quasi das Portal vom Finanzamt. Das ist kostenlos und das kann alles. Würde ich das in jedem Fall machen? Definitiv nein. Würde ich das in, ich sag mal, Otto-Normalverbraucherfall machen? Also ich bin einfach nur angestellt und habe sonst nichts Besonderes. Ja, kann man durchaus machen. Das ist zwar ein bisschen überwältigend bei Elster, weil da halt alles drin ist, weil es alles können muss. Aber es gibt da Tutorials, womit ich mich durchklicken kann. Zum Beispiel auch bei uns auf YouTube. Also wir haben dann schon Tutorials dazu gemacht. Was macht's ein bisschen einfacher? Wenn ich mir das aber nicht zutraue und ich habe so eine, ich sag mal, ganz normale Durchschnittssituation, kann ich natürlich zu einem Steuerberater gehen. Das lohnt sich aber häufig nicht. Weil wenn ich, keine Ahnung, 150 Euro wiederbekomme, aber die Rechnung vom Steuerberater sind 600 Euro, ja super. Das kann ich vielleicht mal ein Jahr machen, um mir das dann anzugucken, wie hat es der Steuerberater gemacht. Muss man aber nicht so machen. Man kann zum Beispiel auch, wenn man nur bestimmte Fragestellungen hat, wo man sich nicht sicher ist, wie ist das, kann man auch mal nur eine Beratungsstunde bei einem Steuerberater machen und die Steuererklärung trotzdem selber machen. Das machen auch ganz viele, die sich bei uns einfach nur in der Kanzlei einen Termin buchen, wissen wollen, wie ist das und das zu behandeln und machen dann den Rest selber. Es gibt auch noch Lohnsteuerhilfevereine. Wenn man nur angestellt ist, kann man auch die nutzen. Die sind günstiger als Steuerberater, aber die können nicht so viel wie Steuerberater. Also die dürfen einfach nicht so viel machen. Wenn da bestimmte Dinge dazukommen, wie zum Beispiel, ich mache mich nebenher mit einem kleinen Business selbstständig, dann sind die raus, dann dürfen die das nicht mehr. Und ja, die Apps sind meiner Meinung nach für ganz, ganz, ganz viele Leute, die in Anführungszeichen nur, ich will das nicht immer so abtun, aber angestellt sind, eine super gute Lösung. Weil man hat nicht das Gefühl, ich mache hier Blindflug alleine. Aber es ist auch natürlich deutlich, deutlich günstiger, als wenn ich zum Steuerberater gehe und auch als wenn ich zu einem Lohnsteuerhilfeverein gehe. Und ganz oft ist es in diesen Apps so, ich kann erstmal alles eingeben, gucken, was rauskommt und erst dann entscheiden, ob ich das abschicken will. Also auch, ob ich es bezahlen will. Und das ist halt ganz oft so, wenn jetzt Leute sagen, ja, ich will jetzt nicht jedes Jahr abgeben, weil ich habe letztes Jahr nur 20 Euro rausbekommen. Ja, dann tipp es ein, guck einfach, was steht da und dann entscheid, ob du es jetzt abschicken willst oder halt nicht. Also deswegen, es kommt sehr drauf an, aber ich glaube, für die allermeisten Leute, die sagen, ich traue mir das alleine nicht zu, sind die Apps erstmal eine gute Anlaufstelle. Aber sobald man gründet, zum Beispiel, meine persönliche Überzeugung, sollte man mindestens mal mit einem Steuerberater gesprochen haben. Also ob man dann wirklich alles an Steuerberater abgeben muss, kann man im Einzelfall entscheiden. Aber zumindest mal mit einem Steuerberater gesprochen haben, damit man überhaupt weiß, wo sind so die Stolperfallen. Oder wir haben auch ein Buch extra dafür geschrieben, also extra für Gründer, dass ich irgendwie so eine Anlaufstelle habe, dass ich zumindest schon mal weiß, auf was muss ich denn achten und an welchen Stellen muss ich mir Hilfe holen, wenn ich merke, das läuft aus dem Ruder. Also irgendwie da nicht einfach nur blindlings reinlaufen. Das kann schnell ins Auge gehen.
Super. Dann haben wir da jetzt einen guten Überblick bekommen. Und jetzt wollen wir natürlich zum Abschluss auch noch ein bisschen wissen, wo können wir denn vielleicht sparen beziehungsweise Ausgabenkosten steuerlich geltend machen. Vielleicht so aus eurer Berufspraxis gesprochen, was sind denn so die häufigsten Ausgaben, die steuerlich geltend gemacht werden?
Die häufigsten sind definitiv, würde ich sagen, die Fahrtkosten zur Arbeit, weil relativ einfach und das vergessen die wenigsten. Und das kann, wenn man jetzt einen weiteren Arbeitsweg hat, auch wirklich viel ausmachen. Was aber auch ganz, ganz viel ausmachen kann und was die Leute ganz gerne auch mal vergessen, sind weitere Fahrtkosten und andere Reisekosten zu Jetzt nicht, wenn ich einfach nur zu meiner Arbeitsstelle fahre, sondern wenn ich auf irgendwelche Fortbildungen fahren muss oder an irgendwelche anderen Filialen meines Arbeitgebers, irgendwas in der Form, das kann ich steuerlich absetzen und das wissen ganz viele Leute nicht. Und da verschenken die Leute wirklich viel Geld, weil sich das sehr schnell läppert. Wenn man öfter fährt, das kann sehr, sehr, sehr viel ausmachen und das wird häufig vergessen. Das ist quasi so die ich sagen würde, die am häufigsten vergessen wird.
Alles klar, gibt es sonst noch was, was man vielleicht auch so, was jeder irgendwie benutzt und dann auch auf jeden Fall in der Einkommensteuererklärung auftauchen sollte?
Ja, eigentlich ist es mit den Reisekosten wirklich das, wo man aufpassen sollte. Und natürlich auch Weiterbildungskosten an sich. Also wenn ich jetzt eine Weiterbildung mache, dann kann ich das steuerlich absetzen. Und es muss noch nicht mal eine Weiterbildung sein, die inhaltlich jetzt schon zu meinem aktuellen Job 100% passt. Also ich kann auch einen Sprachkurs machen und wenn der mich irgendwie in meiner Karriere insgesamt weiterbringt, dann kann ich auch das steuerlich ansetzen. Oder wenn ich weiß, ich will mich umschulen lassen zu irgendwas, das ist aber noch nicht mein aktueller Job, auch die Kosten kann ich ansetzen. Also gerade so diese Fortbildungsthematik, dass wenn man das hat, dann sollte man da auch unbedingt dran denken, aber dann eben auch mit an die Reisekosten denken, wenn man denn fahren muss.
Alles klar. Elterngeld hattest du auch schon angesprochen. Gibt es da noch irgendwas, was wir noch ergänzen müssen jetzt unter hier dem Punkt, was vielleicht noch zusätzlich sparen könnte?
Ja, eigentlich das mit der Steuerklasse, das wissen halt viele nicht. Das ist eigentlich das Einzige, wo man wirklich, ich sag mal, einen Hebel hat. Ansonsten wird es halt einfach berechnet, wie es berechnet wird. Und das ist zwar kein wirklich steuerlicher Punkt, aber man kann natürlich das Elterngeld schon ein bisschen planen, also gucken, ist denn das Elterngeld, also das Basiselterngeld das Richtige für mich oder das Elterngeld Plus? Das sind so Sachen, da sollte man auf jeden Fall gucken. Und gerade für Selbstständige, da hat es dann doch wieder ein bisschen was mit Steuern zu tun. Da ist nicht gerade ohne Elterngeld bei Selbstständigkeit. Und da kann man auch ein bisschen mehr steuern. Ja, wie viel mache ich diesen Monat, wie viel mache ich nächsten Monat, um ja dann auch beim Elterngeld ein bisschen Einfluss zu haben. Also bei Selbstständigen würde ich empfehlen, dass man da ein bisschen genauer ein Auge drauf hat. Bei Angestellten ist eigentlich das mit der Steuerklasse der wesentlichste Punkt.
Gibt es weitere Mythen, die wir jetzt hier in dieser Folge auch noch aus dem Weg räumen sollten?
Ich würde sagen, zwei Stück, die ganz, ganz schlimm sind. Also Punkt eins ist, ganz oft sagen Leute, ich zahle 50% Steuern. Wir haben ja eben jetzt schon über Grenzsteuersätze und Durchschnittssteuersätze gesprochen und da hat der ein oder andere es vielleicht auch schon gemerkt, niemand zahlt 50% Steuern. Ja, das Netto, dass man nur die Hälfte vom Brutto bekommt, was dann am Ende ankommt, ja, aber das hat halt nicht nur mit Steuern zu tun, sondern das hat auch mit Sozialversicherungsbeiträgen zu tun. Also, dass irgendjemand sagt, ich zahle 50% Steuern, wenn man das hört, dann weiß man schon, derjenige weiß nicht, wovon er redet. Niemand zahlt 50% Einkommensteuer und auch die wenigsten zahlen 40% Einkommensteuer, weil wie eben schon gesagt, der Grenzsteuersatz, selbst wenn man in ihm drin ist mit, keine Ahnung, 70.000 Euro, ja, dann zahle ich auf meine letzten Euros die 42%, aber im Schnitt bin ich trotzdem immer noch bei 20%, 25%, 30% irgendwo. Also die Steuerbelastung mit der Einkommensteuer ist meistens niedriger, als die Leute glauben. Was aber nicht heißen soll, dass ich sage, Deutschland ist ein Niedrigsteuerland. Also ne, das nicht. Aber ich finde das gut zu wissen fürs eigene Gefühl, dass es nicht so schlimm ist, wie es manchmal gemalt wird. Und der andere ganz, ganz wichtige Mythos ist, dass es sich lohnt, Geld auszugeben, Dinge zu kaufen oder Dinge zu machen, nur um Steuern zu sparen. Das ist, als würde ich mir ins eigene Knie schießen. Weil wenn ich Geld ausgebe, was ich steuerlich absetzen kann, dann kriege ich nicht 100% dessen, was ich ausgegeben habe, wieder zurück vom Finanzamt. Sondern, jetzt mal ganz vereinfacht gerechnet, ich habe einen Durchschnittssteuersatz von mir aus von, keine Ahnung, 30%. Und ich gebe Geld für etwas aus, was ich steuerlich absetzen kann, was 100 Euro kostet. Dann kann ich 100 Euro absetzen. Das heißt, 100 Euro sinkt mein Einkommen. 30% von 100 sind 30 Euro. Die werden mir dann angerechnet auf meine Steuerlast. Die 70 Euro sind trotzdem weg. Also das ist was ganz, ganz Wichtiges, was auch leider viele in Anführungszeichen Steuergurus im Internet, die ganz gerne bei gerade bei YouTube-Werbungen dann erzählen, ich zeige dir, wie du XYZ von der Steuer absetzen kannst und wie du deine Steuerlast drücken kannst. Ganz oft wird da verschwiegen, dass es eben nicht ist, ich gebe 100 Euro aus und spare 100 Euro Steuern. Also das ist auch ganz wichtig zu verstehen.
Super, auch an der Stelle vielen Dank nochmal für die praktischen Tipps. Jetzt quasi ganz abschließend, Sarah, man hat schon so von deinem Spirit gespürt, wie du brennst ja wirklich für das Thema Steuern. Und was du vielleicht jetzt noch unserer Community mitgeben möchtest, um noch so ein bisschen mehr Spaß vielleicht an dem Thema zu bekommen und dass man für sich dann auch so ein bisschen die Scheu ablegt.
Ja, also das Thema Scheu ist eigentlich schon ein ganz wesentlicher Punkt. Ich finde das ganz wichtig, dass man die Angst vor dem Thema abbaut. Es ist ein Thema, was ganz, ganz, ganz lange sehr elfenbeinturmmäßig behandelt wurde und es ist komplex und die Sprache ist sehr komplex. Deswegen machen wir auch, was wir machen, weil wir wichtig finden, dass man das in einer Sprache verpackt, dass auch Leute, die das nicht studieren, das verstehen können und sich aber auf diesem Niveau mit dem Thema zu beschäftigen, damit man eben diese Angst davor abbaut. Sich einfach hinsetzen, Steuererklärung machen, damit man merkt, es ist nicht so schlimm, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und auch ein ganz wesentlicher Faktor, immer mehr Leute beschäftigen sich mit finanzieller Bildung, mit ich kümmere mich um meine Finanzen. Da gehört das dazu. Steuern sind ein Teil von Finanzen und von finanzieller Eigenverantwortung. Deshalb meiner Meinung nach, wenn ich sage, ich will mich um meine Finanzen, um meine finanzielle Situation kümmern und ich will so im Leben dastehen, dass mich nicht so schnell aus der Bahn wirft, dann gehört auch dazu, dass ich zumindest ungefähr einen Plan habe, was meine steuerliche Situation angeht.
Super. Vielen, vielen Dank, Sarah, für diese umfassende Wissensfolge. Alle haben sich hoffentlich ganz viele Notizen gemacht und wissen für die nächste Einkommensteuererklärung, worauf man achten sollte. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit Wir lieben Steuern.
Ja, danke nochmal für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht und allen da draußen ganz viel Spaß bei eurer nächsten Steuererklärung.
Danke dir.